D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Mit Inga Hinnenkamp.
Michael Nast ist 40 Jahre alt, lebt in Berlin und ist Single. Und er sagt, wir seien die Generation beziehungsunfähig. So heißt sein Buch, das diese Woche erschienen ist, und er scheint damit einen Nerv getroffen zu haben. Er pilgert durch die Studentenstädte Deutschlands und füllt Hörsaal um Hörsaal. Worum es in diesem Buch geht, das könnt ihr selbst lesen. Die Frage ist doch eigentlich eher, ob wir klassische Beziehungen überhaupt noch brauchen und ob wir nicht vielleicht uns von anerzogenen Idealen verabschieden sollten und einfach mal unsere eigenen Definition von Liebe, Beziehung und Familie finden sollten. Und so haben Michael Nast und ich ein kleines Streitgespräch geführt. Und wie das ausgegangen ist, das hört ihr in der kommenden Stunde hier.
D-Radio Wissen.
Freitagabend, eine Stunde Liebe ist hier. Michael Nast hat am Montag das Buch Generation beziehungsunfähig rausgebracht. Und wir haben darüber diskutiert, was überhaupt so schlimm ist an keine Beziehung haben. Der Mann ist Autor, lebt in Berlin, und ich habe ihn gefragt, ob er eigentlich so ein typischer Generation Y-Hipstermann ist.
Na, ich bin eigentlich eher Generation X, wenn man jetzt mal so in solchen Kategorien denken möchte. Ja. Also, die ja auch sehr auf Selbstverwirklichung gegangen ist und so. Mhm. Ja, die was aus ihrem Leben machen will. Generation Y sind ja immer eher so die, die was aus ihrem Leben machen wollen, es aber nicht hinkriegen. Weil sie viel zu viel reflektieren und nicht in der Lage sind, irgendwie Entscheidungen zu treffen.
Okay, und du siehst dich aber trotzdem als Teil der Generation beziehungsunfähig?
Na, ich bin sozusagen schon ein Prototyp insofern, dass ich natürlich jetzt auch zum Beispiel einen Job habe, in dem ich auch meine Träume verwirkliche. Insofern ist mein Job halt auch sehr verwoben, auch mit meinem Privatleben, weil ich ja auch sehr drin vorkomme in meiner Arbeit sozusagen. Und dadurch gibt es da nicht mehr so viele, also hat es einen sehr hohen Stellenwert einfach in meinem Leben.
Wie sieht denn dein Leben und auch Beziehungsleben in den letzten Jahren so aus?
Ich war längere Zeit Single, und zwar genau in dem Moment, als ich angefangen habe, professionell zu schreiben. Mhm. Da hat sozusagen rein zeitlich sozusagen das Schreiben die Freundin ersetzt. Also da wäre auch gar kein Platz sozusagen gewesen. Dann hatte ich irgendwie 6 Jahre war ich dann Single, und dann war ich jetzt in einer Beziehung bis vor einem Jahr schon wieder, erschreckenderweise. Es kommt mir vor wie ein halbes Jahr, aber es ist über ein Jahr jetzt schon wieder her. Seitdem bin ich wieder Single.
Stimmt. Und es ist das Single-Leben, das du möglicherweise, ich weiß es nicht, mit Tinder und Clubaufrissen etc. füllst, wodurch du auf deine Geschichten kommst?
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Typ, der sozusagen, also Tinder hatte ich eine Woche. Mhm. Also, weil ich bin nicht so ein Chatter. Also ich verstehe so die Leute nicht, die irgendwie erstmal 3 Wochen chatten müssen, bevor man überhaupt mal die Stimme des anderen hört. Und das hat mich bei Tinder sehr abgeschreckt. Also ich, abgesehen davon, dass ich da ein bisschen zu viele Leute kannte, da war man dann doch nicht mehr ganz so anonym. Und dann kamen dann so diese Matches irgendwie, und dann kam so eine Mail, und da hatte ich schon gar keinen Bock mehr zu antworten. Also, weil ich bin eher so, ich lerne lieber so über Begegnungen in der wirklichen Welt sozusagen Menschen kennen. Und wenn es dieses Schreiben, ach, das finde ich immer, auch diese Distanz, also nee, weil es ist ja so, letztendlich ist es so, du entscheidest über ein Foto, ja, das ist dieser große Trugschluss, Leute immer anhand eines wahrscheinlich auch noch vorteilhaft fotografierten Fotos einzuordnen, aber wenn du allein nur die Stimme hören würdest, das könnte ja alles zerstören schon, ne? Also, und es, also das Aussehen ist sozusagen ja nur eine Facette, und ich bin jetzt auch schon inzwischen auch schon 40, und da ist es auch so, dass man reift ja auch, ja, und man geht nicht mehr so sehr übers Aussehen, sondern wirklich über die anderen Vorzüge, die ein Mensch haben kann, die auch viel, viel nachhaltiger sind.
Das heißt, du würdest bei Tinder so, Shemi, was hältst denn du eigentlich von der Flüchtlingsdiskussion?
Überhaupt nicht, nein, überhaupt nicht, nee, einfach generell als Mensch, ja, also ich würde auch da sowas gar nicht besprechen. Es geht auch gar nicht darum, also jetzt so solche Themen, dann sollte man vielleicht auch nicht gleich mit Politik beginnen beim ersten Treffen oder so. Nee, einfach, es geht ja um eine gewisse Chemie und so weiter. Ne? Also und vor allem bei Tinder, diese Erfahrung muss ich auch machen, also nicht bei Tinder, aber generell bei irgendwelchen Profilbildern von irgendwelchen, auf allen möglichen sozialen Medien, dass dann schon ein anderer Mensch dann da stehen kann, als der, der sich da mit sehr vielen Filtern und sehr vielen Photoshop-Bearbeitungen da abgelichtet hat. Und teilweise so krass, dass ich mir auch überlegt habe, Moment mal, also ich habe die gar nicht erkannt. Bei manchen sahen die Fotos dann halt so aus, als wären sie 10 Jahre alt. Also sozusagen, als wären die vor 10 Jahren gemacht worden. Ja, und bei Männern ist es ja eher so, dass die dann immer so sowohl ihre Größe sich immer größer machen.
Ist es so?
Haben mir Frauen erzählt, was natürlich total unsinnig ist, weil das ist ja nur das Erste, was man dann mitkriegt, wenn man sich dann mal trifft sozusagen.
Also ich sehe immer nur Männer mit Tieren, Männer, die ihre Ex-Freundin ganz geschickt rausgeschnitten haben oder Männer, die mir zeigen wollen, wie wahnsinnig viel sie auf der Welt unterwegs sind. Man will sich halt als wahnsinnig weltoffener, toleranter, reflektierter Typ darstellen. Das ist der Eindruck, den ich habe.
Mit anderen Worten, absolute Selbstdarstellung.
Ganz genau. Ich habe gerade auch so eine Kolumne noch von dir gelesen oder überflogen zumindest. Also du hast eine Frau mit nach Hause genommen, hattest einen schönen Abend mit der, Lirum Larum, du hast ein schönes Gefühl mit der verbunden und hast dann WhatsApp angemacht und dann kamen irgendwie ganz viele Nachrichten und du hast so ein bisschen dich darüber ausgelassen, dass digitale Kommunikation das Gefühl kaputt macht.
In dem Text geht es so darum, dass praktisch, dass diese digitale Kommunikation, dieses Schreiben, ja, oder diese Voice-Message-Nummer, das ist halt viel unverbindlicher als, also auch viel distanzierter als eine normale oder ein Telefonat oder so, ja. Da ist ja auch, gerade solche Sachen sind ja auch, wie sagt man, so ein Herd für Missverständnisse, ja. Also darum werden ja auch diese Zwinker-Smileys oder was weiß ich dann auch immer öfter mal eingesetzt, damit man Ironie auch besser verstehen kann und so weiter. Aber letztendlich ist es so, dass unheimlich viele Leute, darum habe ich auch drüber geschrieben, weil es mir bei mir auch aufgefallen ist, ausschließlich nur noch, also fast gar nicht mehr telefonieren, sondern nur noch das über diese distanzierten Nachrichten macht. Und das finde ich irgendwie, das ist eine sehr unverbindliche Art der Kommunikation. Also es ist halt so, man trifft sich nicht und verbringt ein paar Stunden miteinander. Das sind übrigens dann auch die Momente, an die man sich erinnert und nicht die, wenn man, man wird nie sagen, naja, damals, weißt du noch, diese WhatsApp-Konversation, die wir damals gemacht haben, sondern die Begegnung ist es ja. Ne? Ja, und dann ist es vielleicht auch noch so, dass man mit 5 Leuten parallel dann schreibt oder was weiß ich. Also das ist... Das ist eine Entwicklung, die ich irgendwie nicht so cool finde, weil letztendlich, und so schreibe ich es ja in dem Text auch, ist es ja so, jede Nachricht oder jede Voice-Message, das ist sowas, als würde man jemanden auf dem Anrufbeantworter sprechen. Also sprechen wir uns permanent gegenseitig immer auf die Anrufbeantworter.
Also das klingt so, als wärst du grundsätzlich jetzt erstmal in Beziehungsdingen so antidigital.
Naja, ich denke an dich, da freut sich dann jeder drüber. Ne? Aber ich kenne Leute, die dann auch wirklich Streitgespräche über mehrere Stunden, über 2 Stunden über SMS machen. Weil sie halt natürlich, das ist ja immer diese trügerische Sicherheit, ja, dann kann man nochmal drüber nachdenken, was man da genau schreibt und so weiter. Aber dann gibt es dann auch wieder neue Missverständnisse. Also das ist alles, weiß ich nicht. Also man sollte, redet miteinander. Wenn ich eine Botschaft habe, redet wieder richtig miteinander.
Michael Nast ist Kolumnist, ist Autor und man nennt ihn auch Stimme der Generation beziehungsunfähig. So heißt das Buch, das er jetzt veröffentlicht hat. Generation beziehungsunfähig. Und offenbar hat er einen Nerv getroffen, denn dieses Buch ist total gefragt. Seine Lesungen sind alle ausverkauft und ich habe ihn in unserem kleinen Streitgespräch gefragt, was er denn meint, warum wir in Anführungsstrichen beziehungsunfähig sind.
Der Grund meiner Meinung nach ist, das sind so mehrere Aspekte. Also eins ist zum Beispiel, ist ja natürlich diese Sache, dass wir natürlich immer mehr so zu Einzelkämpfern werden. Ja, dass wir irgendwie wir sind ja so aufgewachsen, dass wir, uns wurde halt auch gesagt, wir sind irgendwie was Besonderes. Ja, also auch das ist eine Erziehungsfrage. Ja, also die Generation unserer Eltern oder wir sind eigentlich alle so wie Einzelkinder. Und wer was Besonderes ist, der will auch was aus seinem Leben irgendwie machen. Mhm. Ja, und das Problem ist, dass dadurch, wenn, also ist ja auch so zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, ich will eine Beziehung, oder das ist bei mir so, ich nehme mich mal als Beispiel, ja, also es ist halt so, dass heutzutage Beziehungen viel übers Ego halt dadurch auch entstehen, ja, also man sagt sich so zum Beispiel, ja, ich will irgendwie eine harmonische Beziehung, ich will, dass man so eine einander Kraft gibt und ich will nicht so leiden.
Ja, aber das ist doch was überhaupt nicht Verwerfliches. Also ich meine, wenn schon alle anderen scheiße zu einem sind und immer was von einem wollen, dann kann man doch von seinem Partner wenigstens irgendwie erwarten oder von seiner Beziehung, dass das irgendwie produktiv ist.
Das stimmt. Allerdings ist es so, dass wenn man jetzt mal genauer darüber nachdenkt, nicht in, man denkt nicht in einem Wir, man denkt in einem Ich. Man sagt, ich will Harmonie, ich will, ich bin auf meinem Weg, ich will da jetzt nicht abgelenkt werden. Ja, und also es ist weniger ein Wir sozusagen, ja. Oder das führt dann dazu, dass du praktisch in einer Beziehung zwei Egos hast, die so parallel eigentlich nebeneinander herlaufen. Ja, und das klingt jetzt krass, aber es ist, ich habe es halt durch das Feedback halt, weil ich ja enorm viel Feedback bekommen habe zu diesen Texten, festgestellt, das ist sehr normal geworden. Also es ist nicht normal geworden, es ist das
verbreitet.
Das sehr verbreitet, genau.
Freitagabend, ihr hört die Radiowissen, eine Stunde Liebe. Michael Nast ist 40, Single, lebt in Berlin und hat das Buch Generation beziehungsunfähig geschrieben. Er sagt, ein wichtiger Aspekt, weshalb wir beziehungsunfähig sind, sei, dass wir Egomanen sind, die nur an Selbstverwirklichung denken. Ich finde, Selbstverwirklichung und Selbstfindung sind zwei grundverschiedene Dinge und ich finde, wer sich selbst gefunden hat, der ist auch ohne Beziehung zufrieden. Und so geht's jetzt in die nächste Runde Streit. Ich verstehe, woher deine These kommt und ich kann sie auch ein Stück weit teilen. Und das ist ja auch so ein bisschen diese These, die geht in Richtung, man kann halt, also was der auch sagt, so, man kann immer was Besseres haben, ne? Und deshalb fällt es einem auch total schwer irgendwie, deshalb, so verstehe ich es zumindest, kämpft man nicht für die Beziehung, die man hat, sondern lässt es halt lieber fallen, irgendwie geht zu Primark, kauft sich eine neue Hose, anstatt sie zum Schneider zu bringen.
Da siehst du ja ganz sehr gut, dass letztendlich, das sind ja alles eigentlich, was du gerade beschrieben hast, so funktioniert eigentlich unser Wirtschaftssystem.
Genau.
Und wenn wir, weil wir ja nun einfach mal Produkte dieses Systems sind, auch inzwischen oder immer mehr auch aufs Zwischenmenschliche an. Ne? Es ist ja so ein Perfektionsstreben. Dann haben wir natürlich durch die ganzen technischen neuen Möglichkeiten auch eine absolute Freiheit. Ja, also dass man noch nie war uns so bewusst wie heutzutage, wie voll die Welt eigentlich mit potenziellen Partnern, anderen Partnern ist, die vielleicht viel besser zu uns passen, obwohl wir natürlich nur die Fotos sehen. Ja? Und da hatte man seine Bekanntenkreise, aber es war eine überschaubarere Welt. Aber heute musst du ja nur Facebook, Tinder oder was weiß ich aufmachen und du hast eine Riesenliste von Leuten, die natürlich alle super fotografiert sind, also die dann wieder potenzielle Partner sein könnten. Und da wir immer weniger bereit sind, verletzt zu werden, ist es halt so, dass wir auch weniger Dinge auch zulassen. Und wenn jemand uns verletzt, man schnell abspringt. Das ist auch wieder ein bisschen unverbindlicher, weil man ja auch weiß, dass am Ende die Welt voll ist. Ne?
Okay, Gegenthese.
Ich bin gespannt.
In unserer Generation ist auch das Thema Selbstfindung ein total wesentliches, aber eben nicht als Ego, als ich bastel mir mein perfektes Leben irgendwie mit und da Auslandsaufenthalt und hier und jetzt muss ich aber auch nochmal irgendwie, ich muss flexibel sein für den Job und so, sondern man, und das wird einem ja auch, sei es beim Yoga, sei es bei irgendwelchen Lifestyle-Magazinen oder so, wird einem das ständig gesagt, so finde erstmal zu dir selbst, finde heraus, was du willst, was wichtig ist für dich in deinem Leben. Wenn du dich selbst liebst, kannst du jeden lieben. Die Frage ist, warum brauche ich einen Partner? Unsere Großeltern und Eltern haben Partner gebraucht, weil gesellschaftlich noch viel größerer Bedarf, eine Beziehung einzugehen. Es gab wirtschaftliche Zwänge, die einen dazu gebracht haben, eine Beziehung einzugehen, etc. pp. So, jetzt sind wir gerade alle auf diesem, ich brauche meinen Soulmates-Trip. Irgendwie, ich möchte jemanden haben, der mein bester Freund, mein Bruder, mein Papa und am besten auch noch wahnsinnig gut im Bett ist. So, aber in erster Linie möchte ich mich unglaublich
Papa und
gut.
Bruder und wahnsinnig gut im Bett, also das finde ich da schon ein bisschen
man
absurd.
Möchte alles in einem. Man möchte alles in einem. Ja. So, und das muss der Mensch haben und so muss er perfekt zu einem passen. Und das ist aber, also ich glaube, je mehr man quasi selber weiß, wer man ist und was man will, desto weniger braucht man auch eine Beziehung.
Was?
Weil man eben keine Bestätigung braucht.
Also so siehst du das, ja? Also du sagst jetzt, okay, ich ruhe so in mir selbst, dass ich dass ich auch alleine. Die Frage ist halt, geht ja auch um Lebensziele, ne? Es geht ja, willst du mal Kinder haben?
Das ist genau der entscheidende Punkt. Weil in unserer Generation sind wir ja ein Haufen Individuen, die sich projektbezogen zusammentun. Ne? Man trifft sich irgendwie und du sprichst jetzt wahrscheinlich irgendwie mit dem Grafiker und so über dein Buch. Und dann triffst du dich irgendwie in 3 Wochen für das nächste Projekt mit den nächsten Menschen. So. Also es sind projektbezogene Zusammenkünfte. So. Und ich persönlich würde sagen,
siehst du das auch Siehst du auch, wenn du deine Freunde triffst, siehst du das dann auch so? Als projektbezogenes, also als Projekt-Privatleben bezogene Zusammenkünfte?
Nee, aber Freundschaft ist ja schon was eben zum Beispiel die Ebene Freundschaft ist da. Aber ich habe kein Problem damit, wenn meine Freunde sich mal ein halbes Jahr nicht bei mir melden, weil ich weiß, was meine Freunde sind. Also ich definiere Freundschaft nicht über Zeit, so über Qualität und nicht Quantität.
Okay, aber mit wem verbringst du denn deine Freizeit?
Mit meinen Freunden.
Aber die siehst du auch nur alle halbe Jahre mal, weil auch meistens
sind ja verschiedene. Nein, aber weißt du, worauf ich hinaus? Also ich meine, grundsätzlich glaube ich, es geht natürlich immer nur um das Gefühl so. Und wenn man selber irgendwie ein sehr spezieller Charakter ist, also dann ist es doch auch logisch, dass man jetzt nicht mit jedem x-beliebigen Menschen eine Beziehung eingehen kann oder will, weil man es einfach nicht muss.
Das stimmt. Und x-beliebig, genau das ist ja das Ding. Ja, nur zum Beispiel, kommen wir mal kurz auf dieses beziehungsunfähig, ne? Das wird ja eigentlich immer Männern so sehr vorgeworfen, ne? Also von Frauen, die dann sagen, sie sind so beziehungsunfähig. Mhm. Aber es ist ja eigentlich eine Ausrede der Männer, weil sie ja letztendlich das als Ausrede benutzen, um dann noch weiterhin mit der Frau schlafen zu können. Ja, damit die Frau ein Argument hat, okay, vielleicht habe ich noch ein bisschen Hoffnung, und bis es dann für sie unerträglich ist, können sie noch Sex mit dieser Frau haben, ne? Und dadurch haben so viele. Also das blendest du so ein bisschen aus, finde ich.
Freitagabend, der Radiowissen ist hier und Michael Nast und Inga Hinkamp, also ich, streiten über die Beziehungsunfähigkeit unserer Generation. Haben wir schon gemacht und wir starten jetzt in die nächste Runde, in der Inga sagt. Ich finde es aber total schwierig, zu jemandem zu sagen, pass auf, du bist jetzt der Mann, mit dem ich mich fortpflanzen möchte, mit dem ich bis ans Ende meiner Tage zusammenbleiben möchte. Also... Ich meine, hallo, der soll mein engster Verbündeter, mein engster Partner werden. So. Und natürlich kann man sich, und das meine ich ja, man kann sich das erarbeiten. Aber ich kann doch jetzt nicht jemanden, sagen wir, über Tinder kennenlernen und dann trifft man sich irgendwie dreimal und da treffen zwei Menschen mit irgendwie 30 Jahren Background aufeinander und sollen jetzt entscheiden, ob sie ein Paar sind oder nicht.
Das müssen sie ja nicht sofort entscheiden. Das ist ja ein, das wünschen sich die Männer ja auch, sondern das ist so ein Flowing ist. Also dass es praktisch so sich auseinander ergibt. Und viele Frauen sind natürlich ein bisschen, nicht so wie du, ja, du bist ja ganz anders, die bauen sehr schnell einen Druck auf natürlich, ne? Also da ist so eine Verkrampftheit da und das schreckt natürlich Männer ab. Ja, gerade in der Anfangsphase fühlen Männer sich immer schnell bedrängt. Es ist ja nicht so, dass man das sofort sagen muss, ja. Und ich meine, letztendlich ist es immer eine Entscheidung, was man will. Du sagst jetzt natürlich für dich, ich komme super mit mir selber klar, aber für dich ist es, aber du scheinst ja auch nach einem Idealtyp zu suchen. Denn es ist ja auch heutzutage so, sonst würde es ja viel mehr Beziehungen geben. Die Leute ticken ja auch so. Die sagen ja auch nicht, oh Gott, ich muss jetzt in dem Zustand einer Beziehung sein, sondern ich will schon jemanden, ich bin ja was Besonderes, ich will auch jemanden Besonderes haben. Das mit dem, mit der mich, oder wir ergänzen uns und so weiter. Ne? Also die Ansprüche sind sehr hoch. Ich glaube, bei vielen Beziehungen heutzutage, bei denen die Leute länger zusammen sind, die haben sich immer noch in dieser alten Struktur, die suchen auch immer, haben immer nach diesem Zustand eigentlich gesucht, ja. Aber du scheinst ja jemand zu sein, ich bin auch so jemand, ich kann auch alleine sein. Und ich bin da nicht verzweifelt, so, ja. Also ich kann mich auch gut mit mir selbst beschäftigen. Ich glaube, ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen.
Ja. Tust du. Weil, also du sagst ja irgendwie, wir sind die Generation beziehungsunfähig, aber es gibt viele Beziehungen, die dann irgendwie doch funktionieren.
Nee, ich sage ja nicht viele. Also nein, ich wollte eigentlich umschiffen, dass ich pauschalisiere, dass die meisten Beziehungen, die geführt werden, aus einem großen Missverständnis entstehen. Und zwar ist es so, dass diese Beziehungen halt oft geführt werden, weil sie, wie sagt man, weil die Leute nicht allein sein können. Und darum suchen sie nach dem Zustand einer Beziehung und verwechseln das mit Liebe.
Ich glaube halt, dass natürlich, wenn man irgendwie in einer Großstadt lebt und irgendwie sich viel mit verschiedensten Lebensmodellen und verschiedenen Beziehungsmodellen und so auseinandersetzt, dass man sich auch intensiver mit sich selbst auseinandersetzt und dass man, man hat ja unglaublich viel Zeit, also hat man auch unglaublich viel Zeit, irgendwie sich mit seiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen und irgendwie sich dahingehend weiterzuentwickeln. Und wenn ich aber jetzt vor 10 Jahren irgendwie Kinder gekriegt hätte, dann hätte ich ja überhaupt nicht die Zeit gehabt, mich so sehr mit meiner Selbstfindung auseinanderzusetzen. So, und dementsprechend ist es, glaube ich, schwieriger. Je mehr man zu sich selbst findet, desto schwieriger ist es, einen Partner zu finden, wo man sagt, so, ey, habe ich Bock drauf, lass uns das zusammen angehen.
Ich glaube dann nicht, dass es so ist. Denn je mehr besser man sich kennt, je mehr ruht man sich auch in sich und dann steht man auch mehr über den Dingen und dann legt man auch auf andere Dinge Wert. Zum Beispiel, dass man jetzt sagt, also als Mann, die Frau muss jetzt gar nicht so attraktiv sein oder muss nicht meine absolute Attraktivitätstraumfrau sein, sondern da sind ganz andere Werte, die sie ausmachen. Ja? Und ich glaube, das ist dann eher so. Ne? Also wenn du über den Dingen stehst, wenn du in dir ruhst, dann ist es gar nicht so schwer. Dann kommst du auch besser mit anderen Leuten auch klar, auch in einer Beziehung. Da bist du auch viel reflektierter. Und eine Beziehung ist ja immer sozusagen ein Spiegel. Ja? Und in Beziehung kriege ich dann immer mit, was sich so in den langjährigen Single-Phasen bei mir so entwickelt hat. Ja? Also was man alleine ja nicht mitkriegt. Ne? Und da werde ich dann schon immer ein bisschen auch mit mir selbst konfrontiert durch meine Freundin. Und bei solchen Leuten, die so wirklich so in sich ruhen, die stehen über den Dingen. Also ich glaube, für die ist es ganz einfach, in eine Beziehung zu kommen.
Es ist aber halt auch furchtbar langweilig.
Das ist die Frage.
D-Radio Wissen. Freitagabend, hier ist eine Stunde Liebe. Philipp begleiten wir gerade im Liebestagebuch. Philipp kommt aus Berlin und möglicherweise kennt ihr die Situation. Du, nee, heute nicht. Ich habe meine Tage. Die einen Frauen haben einfach keinen Bock auf Sex, wenn sie ihre Tage haben. Andere Frauen fühlen sich unwohl dabei. Und manchmal hat der Typ auch schlichtweg keinen Bock auf ein Blutbad im Bett. Unser Philipp dagegen lässt sich von sowas überhaupt nicht vom Sex abhalten. Und in unserem Liebestagebuch gibt er außerdem noch Ernährungstipps, wie man durch gesundes Essen sein Sperma geschmackstechnisch aufpimpen kann. Und das hört ihr jetzt.
Es gab denn so gewisse Tage, die die Frau als ihre Tage bezeichnen kann. Und das ist natürlich dann auch mal ein bisschen so eine Sache, wo, glaube ich, viele Männer so ein bisschen Probleme haben, weil Männer auch diesen gewissen Druck verspüren. Jedenfalls hatten wir halt drüber gequatscht, beziehungsweise sie hat mir halt Bescheid gegeben, okay, hier Sex wird halt nicht so wirklich was, außer du hast Bock auf eine Sauerei. Und dann meinte ich so, nee, kann ich doch verzichten. Aber vielleicht ging ihr anal. Und sie so, oh, ich weiß nicht, ob ich so in Stimmung dafür wäre. Und ich so, naja, mal gucken, vielleicht kriege ich das ja da hin. Und dann lagen wir halt bei ihr im Bett und hatten, glaube ich, eine Serie geguckt und hatten wir gekuschelt und ja, meine Hand wandert einfach nur zu gerne an ihre Brust. Und hab dann, ja, natürlich mit den Hintergedanken auch an ihren Nippeln rumgespielt und hab dann auch natürlich relativ zügig gemerkt, dass sie erregt wurde davon. Und hab dann natürlich auch mit den anderen Händen, bin mit meinen Händen wieder runtergewandert zum Popo und hab sie auch so ein bisschen am Kitzler massiert. Und es ist immer wieder lustig, denn wenn man guckt oder fühlt, dass da irgendwie noch so ein kleiner weißer Faden rausguckt. Ach ja. Aber ja, davon darf man sich natürlich dann auch nicht so verunsichern lassen. Ist ja was Normales. Und wir haben halt trotzdem rumgemacht und dann auch, glaube ich, Öl noch rausgeholt. Und mit dem Öl lässt sich ja gewisse Sachen einfach viel, viel einfacher machen. Und ich finde das einfach vom Gefühl so geil, wenn sie mir mit dem Öl einen runterholt. Das fühlt sich so geil an. Ja, dann kam es dann doch noch zum Analverkehr. Und war auch wieder sehr, sehr intensiv und ziemlich geil. Wir hatten ja immer häufig so das Thema, wenn es dann halt über die Vagina dann geht, wegen ins Gesicht spritzen oder schlucken. Und sie hatte halt damals schlechte Erfahrungen gemacht mit ihrem ersten Freund, der halt auch unter anderem geraucht hat. Und ich glaube auch, dass wirklich die Ernährung ganz großen Einfluss hat auf den Sperma-Geschmack und auch Qualität. Hatte ich auch schon gehört, dass halt die gesunde Ernährung, Ananassaft, generell halt schön Obst, das Sperma halt leckerer machen soll. Das eine Mal war es dann halt so, dass sie ganz gerne geschluckt hatte. Ich weiß gar nicht, was da bei mir im Kopf vorging. Irgendwie wollte ich dann lieber in ihr abspritzen und hab's dann irgendwie versäumt. Aber war auch nicht so wild. Und um zurückzukommen wegen dem Anal. Jedenfalls ist das gut zu wissen, dass ich dann auch mit ihr solchen Sex haben kann. Und nicht unbedingt da jetzt warten muss, bis sie ihre Tage nicht mehr hat. Und ja, ist auf jeden Fall richtig schön.
Wenn ihr auch mal eine Weile von uns im Liebestagebuch begleitet werden wollt, dann meldet euch doch einfach bei uns, schreibt eine Telefonnummer dazu und wir melden uns zurück. Das Ganze geht per E-Mail, heißt mail@deradiowissen.de.
D-Radio Wissen.
Ich habe mit Michael Nast über unsere Generation gesprochen, die seinen Eindrücken nach beziehungsunfähig ist. Wir haben so ein kleines Streitgespräch geführt und die letzte Diskussionsrunde, die hört ihr jetzt. Was ja ganz oft, gerade in so Anfangsphasen und man lernt sich kennen und so, ein Punkt ist, man hört aufs Gefühl versus man redet drüber. Was würdest du da sagen?
Ich würde aus dem Reden ein anderes Wort machen, ich würde ein Zerreden machen. Man sollte über Gefühle gar nicht so viel sprechen. Ja, man sollte es eher machen. Aber wir sind halt, ich meine, wir leben halt auch in Deutschland. Das ist eine Debattenkultur hier, in der einfach eine Debatte auch Selbstzweck ist. Und das ist halt, das habe ich auch in meinen Beziehungen. Ich bin ja auch so ein Typ, ich unterhalte mich ja sehr gerne. Und wenn dann so längere Diskussionen sind, man kriegt dann irgendwann viel später erst mit, weil man ja auch viel zu nah dran ist, dass das alles irgendwie Selbstzweck ist. Nee, man sollte dann vielleicht über andere Sachen reden. Gefühle sollte man nicht zerreden. Das ist ganz wichtig.
Okay, angenommen, man lernt sich gerade kennen, hat irgendwie 1-2 Nächte miteinander verbracht, dann ist es ja tatsächlich
das
so.
Das muss Liebe sein.
Genau, aber redet man dann darüber, was das jetzt gerade ist, oder redet man darüber, also irgendwie sollte man ja schon darüber reden, ob man jetzt parallel dazu noch mit anderen Menschen schläft oder nicht.
Das würde ich nicht machen. Okay, ich setze das auch vielleicht ein bisschen voraus. Also, naja, ich weiß es nicht. Ich setze es voraus, also weil ich es nicht machen würde. Ja. Also wenn ich jetzt eine Perspektive mir wünsche.
Mhm.
Aber ich habe sowas natürlich schon gehabt. Also ich habe irgendwie eine Liaison mit einer Frau gehabt und die hat mir am Anfang gesagt, dass sie sich auch mit anderen trifft. Und ich dachte mir, naja, mit anderen treffen. Die trifft sich halt mit Kumpels oder so. Aber die hat auch mit jedem geschlafen. So, ja. Und dann habe ich gesagt, naja, also ich mach das nicht. Obwohl es jetzt auch eine unverbindlichere Liaison war sozusagen. Aber ach, ich habe da auch wie so ein bisschen, ich habe einmal sowas gehabt, dass ich an einem Morgen bei einer Frau aufgewacht bin und abends mit der anderen Frau verabredet war. Und da hatte ich irgendwie so ein unrichtiges Gefühl, als ich dann abends mit der anderen Frau sozusagen geschlafen habe. Und da für sowas bin ich überhaupt nicht der Typ. Also dann auf eine. Ich muss mich immer auf eine Person fixieren sozusagen.
Und hast du als, ich sag jetzt mal, Generation Beziehungsunfähigkeitsguru. Nein, aber hast du einen Tipp, eine Idee, irgendeine Vision, wie man trotzdem glücklich sein kann?
Man kann auch als Mitglied der Generation beziehungsunfähig glücklich sein. Du bist ja auch glücklich. Oder?
Ja. Aber es gibt ja genug Leute, die eben sagen, ich bin nicht glücklich, weil ich finde keinen. 2,5 Minuten hast du noch.
Das ist eine doofe Frage. Du musst die schon irgendwie ein bisschen anders formulieren.
Was kann ich machen, um eine gelingende Beziehung zu führen?
Du musst den anderen, du musst dich auf jemand anders einlassen, mal richtig. Und du musst den anderen auch vielleicht auch mal über dich stellen. Also im Geben und Nehmen sozusagen, ja. Also das ist, man darf halt nicht nur, also Liebe ist Hingabe. Man lässt sich auf jemand anders ein und man opfert sich auch auf, ja. Und es muss einem klar sein, wenn man in einer Beziehung ist, wenn man zusammenkommt mit einem Menschen, ihn kennenlernt, da gibt es immer Reibereien, da wird man verletzt. Und beziehungsfähig sein heißt, leidensfähig zu sein. Und dafür muss man bereit sein und da muss man eine Entscheidung treffen. Und das ist nämlich das Problem, dass wir immer wieder weiter hinauszögern und wir treffen keine Entscheidung mehr. Ja, das merke ich bei mir ja auch. Also ich bin 40 und führe letztendlich das Leben noch von einem N20er. Also ganz krass gesagt jetzt, ja. Also eigentlich müsste ich jetzt auch mal langsam an Kinder denken.
Aber wer sagt dir, dass das so ist?
Mein Gefühl. Für mich. Aber ich denke das auch nicht verzweifelt oder so. Ne? Nur ich komme sehr gut mit Kindern klar und ich hätte schon gerne. Ich will halt nicht irgendwann mein Kind zum Kindergarten bringen und alle sagen, oh, da kommt er mit seinem Opa oder kommt sie mit seinem Opa. Also das will ich irgendwie nicht so richtig. Das Ding ist einfach so, wenn ich eine Frau sehe und die hat einen Fehler oder was, ich verliebe mich in sie, dann ist es mir egal. Dann zählen die ganzen Fehler nichts. Oder was heißt Fehler? Also das, was jetzt nicht passen würde oder was mich stören würde, wenn es nicht funken würde für mich, ja. Also das ist dann egal, also das ist eine Gefühlsfrage. Also man kann ja natürlich so viel darüber nachdenken, wie soll der sein oder wie soll die sein, aber letztendlich ist es egal, wenn du dich verliebst. Ist egal.
Michael Nast hat ein Buch geschrieben, heißt Generation beziehungsunfähig, und ich glaube, wir können uns folgendermaßen einigen. Wir brauchen keine Beziehung im klassischen Sinne mehr, um glücklich zu sein. Aber natürlich ist es trotzdem schön, einen Partner an seiner Seite zu haben. Wenn das klappen soll, dann muss man sich darauf einlassen, dran arbeiten und hoffen, dass dadurch Liebe entsteht. Oder man hofft aufs Gefühl und darauf, dass man irgendwann jemanden trifft, mit dem es einfach Boom macht. So, wenn ihr mögt, dann lasst uns das alles gerne weiter diskutieren auf unserer Facebook-Seite oder per Mail at deradiowissen.de. Ich bin gespannt, wie ihr das alles seht. Mein Name ist Inga Hinkamp. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.
Deradio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.